Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und Nico Lobis.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnet Snacks, unserem feinen und geschmackvollen Podcast. Heute halten wir einmal inne und schauen zurück auf eigentlich ein einigermaßen unfassbares KI-Jahr. Wie gewohnt habe ich mir wieder Verstärkung an Bord geholt. Matthias, seines Zeichens KI-Pro bei uns bei Webnetz, ist mit mir im Studio. Moin Matthias.
Hallo Nico.
Bevor wir starten, ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Wer Lust auf regelmäßiges Online-Marketing-Futter für die Ohren hat, abonniert einfach diesen Kanal und wir versorgen euch alle 14 Tage mit neuem Input. So, wir steigen auch direkt ein ins Thema. 2024 liegt nun hinter uns und war KI-technisch, man kann sagen, ein einigermaßen wildes Jahr. Gefühlt war es irgendwie permanent linke Spur, permanent Vollgas, überhaupt keine Pausen. Wenn man mal ein, zwei Tage Urlaub hatte und wieder kam, dachte man, oh Gott, ist irgendwie alles neu, 20 neue Tools. LinkedIn, der eine oder andere wird da unterwegs sein, wurde überflutet mit KI-Themen. Das hat zum Glück, zumindest in meinem Stream, ein bisschen abgenommen. Aber man hatte so eine Zeit lang das Gefühl, irgendwie jeder ist plötzlich Experte und ohne KI geht überhaupt nichts mehr. Und die großen Systeme haben Dinge, die sie ehrlich gesagt vorher auch schon gemacht haben, die hießen alle vorher Machine Learning, die haben sie alle einfach in KI umgelabelt. Also KI überall, an jeder Ecke, an jedem Ende. Aber natürlich hat das auch seinen Grund. Also es gab wirklich eine unfassbar rasante Entwicklung im letzten Jahr. Mal ein paar Zahlen zum Einstieg. So der Platzhirsch ChatGPT, wenn man da einfach mal die Zahlen vergleicht, im September 2023 gab es ungefähr 1,5 Milliarden Besuche pro Monat. Im September 2024, also ein Jahr später, waren es dann mehr als 100% mehr Besucher, und zwar 3,1 Milliarden und nicht Besucher, sondern Besuche, da müssen wir korrekt bleiben, weil es waren nämlich pro Woche 300 Millionen Nutzer, die für diese 3,1 Milliarden Besuche gesorgt haben. Also eine unfassbare Steigerung. Wenn man sich das auf Unternehmensbasis mal anguckt, also wie viele Unternehmen nutzen eigentlich KI, dann waren das 2024 laut Statista 20%, also im Schnitt jedes fünfte Unternehmen setzt KI-Technologien in welcher Form auch immer ein. Da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein, was das so unter der Haube heißt. 2023 waren es 8%. Also das war schon eine ordentliche Steigerung. Und wenn man das Ganze mal umdreht, wird es aber noch interessanter. Also 20% nutzen, check. 80% nicht. Also von 5 Unternehmen, 4 setzen das noch gar nicht ein. Warum das so ist, auch darüber wollen wir uns einmal unterhalten. Und wenn man einfach ein bisschen tiefer gräbt, ich habe es angedeutet, dann zeichnet sich ein differenzierteres Bild. Also der Einsatz im KI-Bereich ist halt scheint abhängig von der Unternehmensgröße.
Ja, genau. Und zwar konnte man da aus den Statistiken herauslesen, dass vor allem Großunternehmen sehr stark in der KI-Nutzung sind. Das sind ungefähr 48% und entsprechend dann 13 Prozentpunkten mehr als 2023. Bei mittleren Unternehmen wird das Ganze schon ein bisschen weniger. Bei mittleren Unternehmen sprechen wir dann von 50 bis 249 Beschäftigte. Da liegt die Nutzung bei 28%. Und kleinere Unternehmen, 10 bis 49 Beschäftigte, 17%. Das heißt auch 7 Prozentpunkte mehr. Aber ist natürlich nicht vergleichbar mit den 48%, die wir hier bei den großen Unternehmen haben. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Bei kleinen Unternehmen fehlt es oft auch an Power, die sich intensiv damit auseinandersetzen. Man hat ja auch sein Tagesgeschäft. Und bei großen Unternehmen, da hat man dann vielleicht eher eine Taskforce, die sich mit den KI-Themen auseinandersetzt und entsprechende Mitarbeiter abstellt, die das im Blick behalten und dann auch im Unternehmen implementieren können. Was auch nicht verwunderlich ist, dass die Ansatzbereiche von KI gerade im Bereich Marketing und Vertrieb sehr stark sind. Da liegen wir ungefähr bei 33%.
Okay, du hast so ein bisschen schon angerissen, was Gründe sein können, dass man es nicht macht oder noch nicht einsetzt. Aber vielleicht willst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Warum setzen Unternehmen, und das sind gar nicht so wenig, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, KI aktuell noch nicht ein.
Genau, also das liegt mitunter auch an dem fehlenden Wissen um die KI. Und 71% der Unternehmen geben auch an, dass sie fehlendes Wissen als Barriere haben. Das heißt, sie wissen nicht genau, was hat das für rechtliche Folgen, wenn ich KI in meinem Unternehmen einsetze. Sie haben Bedenken aufgrund des Datenschutzes, der Privatsphäre. Und natürlich auch, das war auch mal ein Argument, was ich in der Fortbildung, Weiterbildung gehört hatte, ja, wir haben ja gar keine Daten, mit der wir die KI füttern können. Das heißt, da ist der Horizont noch gar nicht so weit, dass man auch über den Tellerrand hinausguckt und auch ohne eigene Daten natürlich KI im eigenen Unternehmen, gerade im Bereich der generativen KI, gewinnbringend einsetzen kann. Da hatte ich dann verschiedene Beispiele gezeigt, auch im Bereich der Audioerstellung für Telefonwarteschleifen in einem Callcenter oder generell für die eigene Firmenmailbox. Das waren dann so alles Ideen, wo die Leute dann auf die Idee kommen sind, ah ja, okay, da kann ich ja doch was mit anfangen und da kann ich auch richtiges Geld mitsparen, wenn ich es richtig einsetze.
Gibt es irgendeinen Grund, also wenn Daten da sind, also du hast gerade gesagt, man kann es auch nutzen ohne eigene Daten, aber jedes Unternehmen hat in irgendeiner Form Daten. Gibt es da auch irgendeinen Grund, wenn die Daten schon da sind, dass man es dann nicht nutzt?
Ja, das wären natürlich dann auch die Bedenken im Zuge des Datenschutzes und auch die Bedenken, dass man vielleicht Firmengeheimnisse veröffentlichen könnte. Und das erfordert natürlich dann schon, dass man sich mit der Materie etwas besser auseinandersetzt und dann für sich entsprechende Lösungen erarbeitet, wie man sicherstellen kann, dass die Daten auch im eigenen Kosmos bleiben und nicht abwandern.
Okay, und in der Vorbereitung gab es eine Zahl, die zumindest mich einigermaßen überrascht hat. 21% der Unternehmen ohne KI-Nutzung halten das für ihr Geschäft auch überhaupt nicht sinnvoll. Also da kann man drüber streiten, aber da bin ich sehr gespannt, wie lange das durchzuhalten ist.
Ich glaube, das sind halt auch eher so die ganz traditionsreichen Unternehmen, wie vielleicht auch irgendwie Handwerkbetriebe, die noch nicht so ganz den Nutzen sehen. Also es kann natürlich schon auch eine Hilfestellung sein, wenn man sich über die generative KI, gerade mit Sprachmodellen, irgendwie Inspiration für sein Marketing holt oder aber auch vielleicht in der Rechnungserstellung, in der Formulierung. Aber das sind dann wahrscheinlich Themen, die sind dann eher für den Handwerksbetrieb dann weiter weg, weil das nicht das tägliche Tagesgeschäft ist, mit dem sie sich beschäftigen. Und es fehlt dann meistens auch an einem, der zum Beispiel fürs Marketing dort federführend arbeitet. Das heißt, da denke ich mir, bei solchen kleineren Unternehmen ist es halt so, dass die einfach da den Zeitaufwand nicht sehen. Ne? Ich muss mich auch da reinarbeiten. Also wenn ich da was reinprompte, dann bekomme ich ja nicht gleich das perfekte Ergebnis, sondern ich muss ja schon Mühen reinstecken, um auch ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und da ist, glaube ich, auch noch eine weitere Hürde, dass da die Bereitschaft einfach noch nicht da ist.
Okay, fehlendes Wissen hatten wir. Wer sich dem ganzen Thema trotzdem ein bisschen annähern möchte, weil KI ist da und KI geht nicht weg. KI wird sich eigentlich eher nur noch breiter machen. Wir bieten das ein oder andere Format an, also wer noch mehr Wissen tanken möchte, schaut mal in unserem Blog vorbei, wir geben kostenlose Webinare. Alle Infos dazu gibt's in den Shownotes, Werbeblock Ende, und damit machen wir weiter. Wenn wir ein bisschen tiefer reingehen, dann bewegen wir uns ja, und wahrscheinlich auch viele von denen, die jetzt hier gerade zuhören, in so einer digitalen Marketing-Bubble, wo das Thema auch wirklich ein großes Thema ist und sehr viel Platz einnimmt. Das ist aber nicht unbedingt der Mainstream. Also wir beschäftigen uns sehr intensiv mit dem ganzen Thema. Im Moment so der aktuellste, Hype, würde ich das nicht nennen, oder ist es ein Hype, weiß ich gar nicht. Also Bilder-KIs oder Video-KIs, das ist gerade irgendwie so eine Entwicklung, wo man da reinguckt und denkt so, hoch, das ist aber ganz schön krass, was da so gerade geht. Und wo wir dann auch für uns Anwendungsszenarien schon irgendwie spinnen können. Wenn man diese Bubble aber mal verlässt, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Also was in Unternehmen dann wirklich eingesetzt wird. Was ist das?
Genau, also klar sind Videomodelle und auch irgendwie Bildmodelle auch sehr faszinierend, weil sie ja jemanden dazu befähigen, nur anhand von Texten also eine Videoszene zu erstellen, wovon man früher vielleicht ein Trickstudio gebraucht hätte. Oder halt aber auch Bilder zu erstellen, die so den Vorstellungen entsprechen, um sie für, sag ich jetzt mal, PowerPoint-Präsentationen oder vielleicht auch fürs Marketing zu verwenden. Das sind ganz coole Sachen, aber tatsächlich ist es in den Unternehmen eher so, dass die KI überwiegend für textliche Sachen eingesetzt wird, also für Textmining, Analyse von Schriftsprachen, auch für die Übersetzung, für die Spracherkennung, zur Transkription von gesprochenen Inhalten, sei es jetzt über Audio oder Video, und natürlich auch die Generierung von Sprache über beispielsweise 11 Labs.
Also dann sowas wie ein Anrufbeantworter, Ansage, Mailbox.
Genau, oder halt ein Voice-Over für ein Werbevideo oder sowas. Ne? Mhm. Also das kann man damit schon ganz gut machen, wenn man die entsprechenden Stimmen gefunden hat, die für den Anwendungsfall passen.
Okay, also der ganze visuelle Part ist total cool und es ist extrem beeindruckend, was da gerade geht, aber so im Alltag der meisten Unternehmen ist es einfach noch gar kein Thema.
Genau, das liegt halt unter anderem daran, dass ich ja eine bestimmte Vorstellung auch von dem Bild habe, was ich erstellen möchte. Und wenn ich jetzt meinen Prompter eingebe, ist das ja auch Trial and Error. Das heißt, ich sehe erst das Ergebnis, wenn das Bild ausgegeben wurde, dann gefällt mir vielleicht hier ein Detail nicht. Und bis ich dann zu diesem spezifischen Bild komme, was ich gerne hätte, vergehen halt sehr, sehr viele Prompts und Nachbearbeitungen. Und man kann dem ein bisschen entgegenwirken, wenn man sich mit der Materie beschäftigt, spezielle Software verwendet, wo man klare Vorgaben machen kann, wie das Bild auszusehen hat und das dann quasi Stück für Stück zusammenzusetzen. Dann hat man eine Chance, sowas zu produzieren, was man gerne hätte. Aber eigentlich sind diese Modelle eher dafür gedacht, oder so empfinde ich das, um halt generische Bilder zu generieren, wie zum Beispiel eine Wandergruppe auf einer unspezifischen Hügelkette, um einfach vielleicht das für eine Anzeige zu verwenden, die Freiheit suggeriert, Freiheit in der Lebensgestaltung oder wie auch immer.
Okay, also fokussieren wir uns mal ein bisschen auf die Modelle, mit denen wir so tagtäglich arbeiten. Wenn man sich das Jahr einmal anguckt, also Dezember 23 angefangen bis Dezember 24. Kannst du uns mal so einen ganz groben Überblick geben, was so die Anbieter in der Zeit gemacht haben? Also die haben ja jetzt nicht einfach vor 12 Monaten irgendwas rausgebracht und wir arbeiten jetzt alle damit, sondern das Rad dreht sich ja schon weiter.
Genau, also was auffällig war, war, dass natürlich die Sprachmodelle insgesamt immer größer erstmal geworden sind. Das heißt, es wurde mit immer mehr Daten trainiert. Der Trend hat sich jetzt auch so ein bisschen wieder umgekehrt. Also seit GPT-4o zum Beispiel ist die Datengrundlage kleiner geworden, aber spezifischer, was auch die Ergebnisse verbessert hat letztendlich. Und der Trend wird sehr wahrscheinlich auch dahin gehen, dass diese Modelle zwangsweise auch kleiner werden müssen. Erstens, um halt die Lauffähigkeit auf Endgeräten zu gewährleisten und aber auch Ressourcen und einfach auch Energie zu sparen, weil diese ganzen KI-Anwendungen natürlich sehr kostenintensiv sind. Und von daher ist es sehr, sehr gut möglich, dass einfach diese GPTs, diese Sprachmodelle immer spezifischer unterwegs sein werden und sich spezialisieren auf irgendwelche Bereiche.
Okay, wenn man sich so die großen Player mal anguckt, also ganz vorne OpenAI, aber auch Google und Meta spielen da ja mit. Hast du irgendwie so eine Zahl oder irgendwie so eine Größenordnung, wo man sagt, wie viele neue Releases gibt's denn da pro Jahr? Weil das, glaube ich, schon ein ganz gutes Indiz dafür ist, was da passiert.
Also passiert halt sehr, sehr viel. Es sind dann nicht immer die ganz großen Releases, aber halt auch so kleinere wie bei ChatGPT OpenAI, wo jetzt gerade auch im Dezember immer mehr Funktionen ergänzt wurden. Das Modell an sich wurde natürlich weiterentwickelt. Es gibt, wenn man sich die API anschaut, auch immer noch weitere Zwischenmodelle, die neuer sind, die mit neueren Daten arbeiten. Aber so dieser ganz große Bang, auf den jeder gewartet hat, jetzt kommt zum Beispiel ChatGPT 5 und alles wird nochmal viel krasser, das ist ausgeblieben. Und es geht jetzt eher irgendwie darum, dem Nutzer mehr Hilfsmittel an die Hand zu geben, um mit den Ressourcen und mit den Modellen, die existieren, besser arbeiten zu können und natürlich auch für den normalen User zugänglicher zu machen.
Klappt das?
Das klappt eigentlich sehr gut. Gerade im Dezember letzten Jahres hatten wir ja gesehen, dass da viele Funktionen hinzugekommen sind, die alles vereinfacht haben. Zum einen wurde ja GPT Search veröffentlicht, womit man auch jetzt das Internet durchsuchen kann. Des Weiteren wurde eine Canvas-Funktion hinzugefügt, da kann ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen, mit der man wunderbar arbeiten kann. Das heißt, es sind alles so kleine Steps, die gemacht werden, um einfach das Ganze auch nutzerfreundlicher und intuitiver zu gestalten.
Okay, du hast schon ein bisschen gespoilert. Nächster Block ist, den haben wir extra reingepackt, weil wir in der Vorbereitung festgestellt haben, es gibt so Schlagworte, ja, die uns 2024 beschäftigt haben, wohinter sich immer was verbirgt. Das ist jetzt nicht immer ein Anbieter, das ist nicht immer ein Modell, das ist nicht immer irgendwie eine Lösung oder sowas, sondern es ist alles wild durcheinander. Ich würde dir jetzt einfach mal diese Schlagworte sagen und dann kannst du ja vielleicht zu den einzelnen Punkten mal so ein bisschen was nennen, was sich dort hinter verbirgt. Genau, womit wir uns so beschäftigt haben. Also erster Punkt natürlich OpenAI.
Bei OpenAI ist ja auffällig gewesen, dass das letzte Sprachmodell, was jetzt eigentlich auch die ganze Zeit von allen Nutzern genutzt wird, das 4o-Modell im Mai erschienen ist. und dann letztendlich in den 7 Monaten immer weiter optimiert wurde mit zusätzlichen Funktionen. Und das ist auch eine Entwicklung, die man bei anderen Anbietern sieht, wie beispielsweise Mistral. Dort wurde auch eine Plattform geschaffen, die Funktionen des Modells für die Anwender zugänglicher macht, auch über so eine ähnliche Oberfläche, wie es bei ChatGPT der Fall ist. Und dort kann man zum Beispiel auch für die Bildgenerierung Flux verwenden, was auch ein sehr innovatives Bildmodell ist, was dort integriert wurde und mit Sicherheit auch den einen oder anderen Nutzer überzeugt, dorthin zu gehen und nicht zu OpenAI.
Okay, nächstes Stichwort, du hast es gerade schon genannt, ist ein Feature, eine Funktion innerhalb des Sprachmodells von OpenAI, Canvas.
Genau, Canvas ist ein ziemlich cooles Tool. Das ist jetzt mittlerweile auch komplett verschmolzen. Das heißt, wenn man es nutzen möchte, muss man tatsächlich in den Prompt reinschreiben, dass man das als Canvas aufbereitet haben möchte. Der Canvas, da wird sozusagen eine Art Rahmen gezogen, wo ich dann in meinem Dokument, was ich erstelle, arbeiten kann. Ich kann dann dort zum Beispiel auch einzelne Textpassagen markieren und GPT sagen, er soll mir das bitte umschreiben in einem förmlicheren Stil oder in etwas lockeren Ton verwenden, oder ich kann brainstormen zusammen und dann Informationen übernehmen. Wenn ich was programmieren möchte, in Python beispielsweise, kann ich den Code hochladen, bekomme dann auch die Zeilennummern angezeigt, kann ChatGPT darum bitten, den Code zu verbessern und zu überprüfen. Und das ist jetzt wirklich der Game Changer. Es werden dann tatsächlich nur die Zeilen in diesem Canva optimiert und überarbeitet. Der gesamte Code wird nicht nochmal neu geschrieben. Das war ziemlich lästig, dass man dann jedes Mal einen kompletten Code neu schreiben musste. Und das war natürlich dann auch fehleranfälliger, weil sich dort immer wieder andere Fehler reingeschlichen haben. Und das ist jetzt ganz gut gelöst.
Okay, nächstes Feature hast du auch genannt. Sorgt ehrlich gesagt auch ein bisschen für Aufruhr, weil jeder von uns sucht und sucht und sucht. Aber man sucht halt mittlerweile auch anders, mithilfe von GPT Search.
Genau, also GPT Search ist ja nicht die einzige KI-Suchmaschine, die es gibt. Es gibt ja auch noch Perplexity und viele andere mittlerweile auf dem Markt. Das Thema, denke ich, bereitet dem einen oder anderen SEO-Mitarbeiter doch sehr starke Kopfzerbrechen. Wie soll ich jetzt mein Content aufstellen, damit ich da auch wirklich berücksichtigt werde in diesen Suchen? Im Bereich der Suchmaschinenwerbung ist natürlich das andere Extreme. Leute gehen in eine KI-Suchmaschine, bekommen die direkte Antwort, aber die Leute landen sehr wahrscheinlich dann nicht mehr auf der Seite, wo sie eigentlich hin sollen. Oder ja, man kann schwierig Anzeigen platzieren. Ich vermute persönlich, dass diese Form der Anzeigenwerbung irgendwann in die KI-Suchmaschinen auch Einzug erhalten wird, einfach aus dem Grund, dass sie sich irgendwie finanzieren müssen über die Dauer und brauchen natürlich dort auch eine zusätzliche Einnahmequelle.
Es gibt ja auch schon erste Tests, wo es so gesponserte Fragen, heißt es, glaube ich, gibt.
Genau,
und ja, dann ist die Antwort natürlich passend zur gesponserten Frage. Also es gibt, da sieht man ja schon so ein bisschen, in welche Richtung das vielleicht gehen könnte.
Genau, das hatte Perplexity in den USA ausprobiert. Was natürlich auch sehr hervorzuheben ist, gerade bei dieser Suche, dass das ja Echtzeitdaten sind, die dort abgefragt werden. Also wenn ich vor jetzt, sagen wir mal, 1,5 Jahren bei ChatGPT mir eine Biografie von jemandem hätte erstellen lassen wollen, dann hätte sehr wahrscheinlich einiges darin nicht gestimmt. Und jetzt durch diese aktive Suche und die Quellen, die dort verwendet werden, habe ich doch ein sehr klares Bild von der jeweiligen Person und kann super Biografien zusammenfassen lassen oder Zusammenfassungen für ein bestimmtes Thema erstellen beispielsweise.
Sehr cool. Nächstes Stichwort, O1. Was verbirgt sich dahinter?
Man stellt seine Frage und dann bekommt man nicht gleich die Antwort, sondern man sieht tatsächlich die Gedankengänge des Modells. Es überlegt erst vorher, bevor es die Antwort gibt. Und man hat als Nutzer auch die Einsicht direkt, wo eventuell Fehler lauern können, wenn man sich diesen Gedankenverlauf des GPTs dann anschaut. Ist ein sehr, sehr cooles Prinzip, wie ich finde, und ist eigentlich fokussiert auf ja komplexere mathematische oder auf den wissenschaftlichen Bereich. Wir bei Webnetz konnten aber auch feststellen, dass dieses Modell durchaus besser in der Lage ist, Tabellendaten auszuwerten und Analysen zu erstellen, einfach weil es genauer arbeitet und verschiedene Dinge einfach ausschließt. Zum Beispiel liest er eine Zahl aus und vertut sich um eine Kommastelle und merkt dann, oh, ich habe mich hier vertan, das kann zu der KPI, die ich hier beschreiben will, gar nicht passen. Deswegen überprüft das noch einmal und stellt dann fest, okay, ich muss hier anders abbiegen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.
Perfekt. Letztes Schlagwort und dann kommen wir zum nächsten Block. Google Notebook LLM. Was ist das? Was kann das?
Ja, das ist cool. Genau. Also das ist wirklich eines meiner Lieblingstools des letzten Jahres gewesen. Und zwar ist es ein Dienst von Google, den man nutzen kann. Und man kann quasi verschiedene Quellen in einem Notebook speichern, sei es jetzt in Form von Links, von hochgeladenen Dokumenten, spezifisch natürlich PDFs, oder halt sich selbst Notizen machen und dort abspeichern. Und dann kann man mit diesen Daten arbeiten. Das heißt, wenn man eine Frage zu diesen Dokumenten oder zu diesem Thema hat, kann man die einfach stellen und innerhalb dieser Dokumente wird dann recherchiert und dann was zusammengestellt. Das habe ich beispielsweise ausprobiert mit verschiedenen KI-Newslettern, die ich über das gesamte Jahr gesammelt habe, habe dann mir eine PDF mit, ich glaube, 750 Seiten waren es, erstellt und dort reingehauen. Und man konnte sich wirklich einen super Überblick über die gesamten Entwicklungen und Tendenzen des letzten Jahres machen, was dieses Tool dafür prädestiniert, mit Informationen zu arbeiten, gerade auch im Fortbildungsbereich oder um einfach Sachen im Nachgang nochmal zu analysieren und nochmal durchgehen zu können.
Okay, also wer große Textwüsten hat, Notebook, LLM, merken, fast perfekt zusammen.
Und was natürlich auch noch ein ganz cooles Feature ist, man kann sich dann aus seinen Themen, die man dort recherchiert hat, um es vielleicht auch besser zu verinnerlichen, eine Podcast-Folge erstellen lassen. Das funktioniert jetzt auch mittlerweile auf Deutsch, ist nicht ganz so elegant, hört sich nicht ganz so gut an, aber die englische Fassung ist wirklich grandios. Man hat dann zwei Moderatoren, zwei Hosts, die dann ein Thema zu dem Thema, was man dort hinterlegt hat, sprechen und das ist auch sehr unterhaltsam.
Das ist jetzt schon, ich muss ein bisschen Angst um meinen Job jetzt kriegen, aber zum Glück funktioniert es ja auf Deutsch noch nicht so super. Wir haben das Thema vorhin schon mal ja so an verschiedenen Stellen angerissen, Bild- und Video-KIs. Ist irgendwie ein großes Thema, hat auf jeden Fall Fahrt aufgenommen im letzten Jahr. Sora ist ja so der Platzhirsch, würde ich jetzt mal sagen. So das, was am meisten irgendwie so für Aufmerksamkeit sorgt, zumindest von dem, was ich so mitbekomme. Und da gab es ja vor einiger Zeit, gab es sozusagen die erste Ankündigung, da hat man sich die Videos angeguckt und gedacht so, hei, das ist schon einigermaßen cool, obwohl die noch crazy Fehler enthalten haben. Aber so auf den ersten Blick war das schon ziemlich cool. Und aber da war es halt noch geschlossen. Es waren einfach nur Beispiele, was so geht. Mittlerweile ist es offen, also nicht hier, aber in den USA kann man es halt nutzen. Und die Videos, die da so generiert werden, das ist schon einigermaßen beeindruckend. Wir haben eingangs gesagt, es wird so im Alltag noch, findet das noch keine Verwendung, weil es halt, wahrscheinlich haben die für diese, weiß ich nicht, wie viele Videos da drauf sind, 20, 30 Videos, haben die auch wahrscheinlich ein paar tausend Fehler gemacht und Fails generiert, die sie aber nicht draufgestellt haben.
Genau, man sieht ja am Ende nur das Ergebnis und nicht den Weg, wie man dorthin gekommen ist. Das heißt, wenn man auch auf die Seite von Sora geht, sieht man natürlich auch nur Beispiele, die sehr beeindruckend und toll sind.
Ja, aber Marketing halt, ne?
Genau, ja. Nur ne, Gesetze der Physik werden halt beispielsweise auch nicht zu 100% berücksichtigt. Also von daher.
Komm. Künstlerische Freiheit, so. Genau, aber vielleicht kannst du einfach, oder können wir halt in diesem Blog einmal so die Entwicklung, die ja so diese visuellen KIs, nenne ich jetzt mal, egal ob statisches Bild oder Bewegtbild, die so im letzten Jahr genommen haben. Was ist da so passiert? Vielleicht kannst du das einmal mit ein paar Sätzen zusammenfassen und zeigen, was da so geht.
Genau, also es gab halt sehr viele Fortschritte auch im Bereich der schnellen Erstellung von Bilder. Wenn man jetzt beispielsweise das Modell von Flux von Black Forest Labs nimmt, was übrigens ja auch ein deutsches Unternehmen ist, was dieses Bildmodell entwickelt hat, dann ist das schon krass, was passiert ist. Ne? Wir hatten vorher bei DALL-E die Möglichkeit, maximal 1024x1024 Pixel große Bilder zu erstellen. Das geht jetzt bei Flux, meine ich, bis zu 5 Megapixel. Das heißt, das sind auch Bilder, mit denen man auch in der Grafik dann weiter arbeiten kann. Dann haben wir natürlich verschiedene Tools auch, die zum Beispiel mit Stable Diffusion genutzt werden können, wo man auch Schatten neu berechnen lassen kann von einzelnen Bildern, also von Bildern, die existieren, zum Beispiel andere Hintergründe dort reinmontieren. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass diese Tools natürlich jedem zur Verfügung stehen und man muss sich in diese Materie einarbeiten, um auch den Nutzen davon zu sehen. Aber wenn ich jetzt mit jemandem spreche vom Grafikbereich, wo dann Schatten neu berechnet werden für bestimmte Gegenstände auf dem Bild, dann ist das halt eine super krasse Zeitersparnis, weil ich dann nicht mehr rumphotoshoppen muss großartig. Da sind vielleicht noch ein paar kleine Details, die letzten 20%, die ich in Photoshop erledigen muss. Aber ansonsten habe ich halt ein super Ergebnis. Was sich auch verbessert hat, ist die Darstellung von Gliedmaßen. Also jeder kennt wahrscheinlich die Beispiele der entstellten Hände und Füße. Das hat sich auch etwas reguliert und ist besser geworden. Natürlich gibt es auch da manchmal ein paar Fehltritte im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es funktioniert doch jetzt sehr gut. Und die Auflösung der zu erstellenden Videos ist auch besser geworden. Also da gehen wir beispielsweise bei Zora, geht das mittlerweile auch in Full HD. Also zusammenfassend kann man sagen, dass diese Veränderung und die Automatisierungsmöglichkeiten, die die KI in dem Bereich bietet, auf jeden Fall die Grafikabteilung effizienter gestalten kann, effizienter machen kann. Und perspektivisch ist es auch so, dass zukünftig längere und realistischere Videos möglich wären. Genau.
Leider gibt es natürlich auch ein Thema, ja, das schränkt uns so ein bisschen ein. Müssen wir mal überlegen, wie man es überschreibt. Also Datenschutz ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gegriffen. Vielleicht nennen wir es einfach Regulierung innerhalb der EU, die an der einen oder anderen Stelle schon schwierig sind. Also sind irgendwie nachvollziehbar, warum es die gibt, aber man merkt halt auch schon, da sind Grenzen so und die Grenzen haben Auswirkungen. Ich weiß noch, als das losging mit diesem ganzen KI-Thema, war so die Befürchtung und darüber wurde auch diskutiert, okay, wir müssen aufpassen, dass wir mit irgendwelchen Regulierungen quasi nicht die Entwicklung von KIs aus Europa vertreiben, was ja de facto eigentlich schon fast so ist. Es gibt zwar ein paar Anbieter hier, aber die dicken Player kommen halt alle nicht aus der EU. Im letzten Jahr gab es aber die ein oder andere Entwicklung, wo man sagen musste, okay, ja, der Zug ist durch, ja, da können wir jetzt einfach nur noch winken und hinterher gucken, aber auch Modelle, die irgendwie neu sind und die richtig coolen Kram produzieren können, dürfen hier gar nicht oder werden hier gar nicht ausgerollt, weil es vielleicht für die Anbieter zu schwierig ist, zu den Regulierungen irgendwie nachzukommen. Also wir werden sogar in der Nutzung eingeschränkt. Natürlich können wir das hier rechtlich nicht diskutieren. Dafür sind wir die falschen Personen, die hier sitzen. Aber das ist bestimmt eine Meinung dazu oder irgendwie Auswirkungen, die du halt in deinem täglichen Arbeiten so merkst.
Ja, auf jeden Fall. Also man sieht das auch abteilungsübergreifend bei uns, dass man ganz gerne Tools nutzen würde, um sie auszuprobieren, um dort Wissen aufzubauen. Aber auch im privaten Bereich werden Nutzer jetzt gerade sehr stark ausgebremst. Apple Intelligence ist ja immer noch nicht komplett ausgerollt in der EU. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem ist ja Apple ein sogenannter Gatekeeper und muss dafür auch Sorge tragen, dass der Nutzer frei entscheiden kann, welche KI er beispielsweise nutzen möchte, um auch diesen Wettbewerb da zu fördern. Aber das hat halt natürlich dann die Hürde, dass wir es länger warten müssen und dass wir ja jetzt auch in unserer täglichen Arbeit nicht mit Tools arbeiten können, um da ein gewisses Wissen aufzubauen. Das heißt, die USA oder in den Ländern, wo es schon verfügbar ist, können natürlich erst Wissen generieren, sammeln die ersten Erfahrungen und wir werden dadurch ziemlich stark abgehängt, so sehe ich das.
Ist da irgendwie Licht am Ende des Tunnels? Also bewegt sich da irgendwas oder ist es einfach nur, also ich habe ja so die These, spätestens dann, wenn die großen Anbieter anfangen, ihr Zeug zu monetarisieren, dann ist halt die EU so ein riesengroßer Markt und so ein riesengroßer Werbemarkt, dass sie dann schon Lösungen finden werden, wie das hier funktioniert. Aber ansonsten geht ihnen einfach Geld durch die Lappen. Das ist ja gerade noch nicht so. Deswegen können sie ja einfach sagen, ja gut, mein Gott, da sind drumherum genug Leute, wo wir unsere Modelle sozusagen dran optimieren können und Nutzerverhalten irgendwie sehen können. Aber siehst du da irgendwie Entwicklung, also tut sich da was oder bleibt das einfach so?
Also man kann die Tendenz schon sehen, dass das Problem erkannt wurde, dass das wirklich schwierig ist. Und ich glaube, dass dort jetzt im Jahr 2025, was jetzt vor uns liegt, dass dort Lösungen gefunden werden, um das zu umgehen und dass wir dann doch dieses Wissen aufbauen können.
Perfekt, als hätten wir es abgesprochen. Letzter Part für heute, wo geht die Reise hin? Also Rahmenbedingungen, wie man es nennen möchte, hast du gerade schon mal angesprochen. Aber gibt es noch irgendwie andere Sachen, wo du sagst, okay, das wird so wirklich der neue heiße Kram dieses Jahr?
Ja, jetzt, wo die Modelle recht zuverlässig funktionieren und auch eine breite Nutzerschaft haben, wird es sehr wahrscheinlich darum gehen, sie weiter zu optimieren, so wie wir es im letzten Jahr auch gesehen haben, sie leistungsfähiger zu machen, gleichzeitig aber auch die Größe der Modelle zu reduzieren, um sie besser auf Endgeräten verfügbar zu machen. Und natürlich auch, um Ressourcen und Energie zu sparen. Also wenn man sich die ganzen Diskussionen anschaut, okay, wir brauchen jetzt, ich weiß nicht mal, wie viel es waren, aber wir brauchen jetzt 45 neue Atomkraftwerke in den USA, um den ganzen KI-Boom irgendwie abdecken zu können, kann das sehr wahrscheinlich nicht der richtige Weg sein.
Ich habe vor einiger Zeit irgendwo eine interessante Zahl gelesen. Ich habe sie nicht nachgeprüft, aber da wurde gesagt, eine GPT-Search-Anfrage im Vergleich zu einer klassischen Suchanfrage braucht ungefähr 10-mal so viel Energie. Also daran merkt man schon, ja, man kann nicht einfach so weitermachen. Also man muss sich schon überlegen, wie man das irgendwie energieeffizient über die Bühne bekommt. Ansonsten
haben wir zwar KI, steuern aber mit Vollgas noch schneller in die Klimakrise. Das will am Ende auch keiner. Also insofern sehr spannender Punkt, wo man beobachten wird, wo es hingeht.
Als zweiten Punkt sehe ich, dass mit Sicherheit im Jahr 2025 autark agierende KI-Agenten eigenständig arbeiten und recherchieren können. Jetzt vielleicht noch nicht so ganz tiefgehend, aber auf jeden Fall so, dass man sie auch für was effektiv gebrauchen kann, sage ich jetzt mal, um Dinge, die alltäglich sind, irgendwie automatisieren zu lassen. Dafür wurde jetzt der Grundstein ja auch mit den Reasoning-Fähigkeiten der Sprachmodelle gelegt, also dass man quasi erst denkt, bevor man dann eine Handlung ausführt und sich dann auch über die Folgen des Handelns Gedanken macht. Das ist dafür sehr förderlich. Und natürlich auch, dass die omnimodalen Sprachmodelle präsenter werden, gerade vielleicht auch, wenn erst Apple Intelligence ausgerollt wird, dass man da mehr Leute sehen wird, die sich mit ihrem Handy über verschiedene Themen unterhalten und sich vielleicht auch da Zusammenfassungen schreiben lassen werden mit. Aber natürlich auch, dass es sehr wahrscheinlich verschiedene neue Hardware geben wird in Form von beispielsweise Brillen, die mit KI ausgestattet sind, die mir dann assistieren können im Alltag oder ganz andere Systeme, von denen wir noch gar keine Ahnung hatten. Apple hatte ja auch mal so ein, sah so ein bisschen aus wie der erste iMac, der so aussah wie eine Sonnenblume mit so einem Bildschirm, dass da wohl auch ein Gerät geplant ist, mit dem man sich als persönlichen Assistenten nach Hause holen kann, der dann für einen die alltäglichen Organisationsdinge erledigt.
Ja, sehr cool. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Es wird wahrscheinlich, ich habe es eingangs gesagt, weiter auf der Überholspur unterwegs sein. Vielleicht nicht in der Entwicklung der Modelle, sondern dann eher in der Nutzung und in den Cases, die man dann halt findet, wo man es wirklich effizient einsetzen kann. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben, vielleicht noch spannender werden. Wir alle sollten einfach uns in unseren Rucksack packen, dass wir bereit sein müssen, uns einfach zu verändern, weil das wird definitiv kommen. Das, was gestern war, letztes Jahr, vorletztes Jahr, wird bestimmt nicht mehr so bleiben. Das wird sich alles auf links drehen. Und eine Kollegin von mir sagte immer, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Also veränderungsflexibel sein, sonst wird das alles nichts. Dann wird es echt schwierig.
Also ich habe auch das Gefühl, dass das Jahr 2024, da hatte man noch die Chance gehabt, ins erste Abteil einzusteigen, bevor der Zug abgefahren ist. Und jetzt im Jahr 2025 wird es Ende des Jahres wahrscheinlich so sein, dass wenn man da nicht einsteigt, den Zug sehr wahrscheinlich nicht mehr bekommt.
Okay, das sind doch, weiß ich nicht, ermunternde Worte. Also wir bleiben alle dran und sehen zu, dass wir noch einen Platz in dem Zug ergattern können. Bin aber guter Dinge, dass wir das alles schaffen. Damit sind wir schon am Ende unseres Jahresrückblicks zum KI-Thema angekommen. Wir hoffen, ihr könnt irgendwas für euch mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Für noch mehr Wissen schaut im Blog vorbei, besucht die Webinare, die wir alle anbieten. Alle Infos dazu gibt's in den Shownotes. Hat wie immer Spaß gemacht. Vielen Dank, Matthias.
Danke dir auch.
Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Bleibt neugierig und tschüss bis zum nächsten Mal bei den Webnet-Snacks.
Tschüss.
Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avin, Shopware und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.